Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
Und mein Gast zum ersten Advent ist ein Mann, der mit nur 50 Euro in der Tasche 4 Jahre um die Welt gereist ist. Er hat 45 Länder durchquert. Er ist über 100.000 Kilometer zu Wasser und zu Land gereist. Er hat gejobbt als Obstverkäufer am Strand von Rio, als Goldwäscher in Guyana, als Fotomodel in Korea. Und das Beste, er hat auf seiner Reise seinen Glauben und die Liebe seines Lebens gefunden. Herzlich willkommen, Christopher Schacht. Hallo.
Schönen guten Tag.
Wenn man so lange um die Welt gereist ist, wie sehr genießen Sie jetzt die Advents- und Weihnachtszeit in Deutschland?
Es ist wunderbar, auch wenn es bisher ja noch nicht geschneit hat wirklich, sondern überwiegend geregnet, muss ich sagen, fühlt es sich so richtig heimisch an. Also ich habe mein erstes Weihnachten außerhalb von Deutschland dann eher auf den Kapverdischen Inseln im T-Shirt und Badehose verbracht und konnte am Heiligabend ins Wasser springen. Das Wasser hatte Badewannentemperatur und ich war auf einer italienischen Segeljacht und wir haben dann morgens diesen Panettone gegessen, also diesen
Weihnachtskuchen.
Weihnachtskuchen, den sie da haben mit Rosinen und irgendwie Gummibärchen und so ein Zeugs, was da alles drin ist. Und jetzt war ich gestern erst wieder mit ein paar Freunden auf dem Weihnachtsmarkt hier in Deutschland und fühle mich so richtig angekommen. Also das andere ist auch mal nett, so um es zu erleben, aber ich muss sagen, mit dem Herzen bin ich doch hier sehr verwurzelt.
Wie werden Sie dieses Jahr feiern?
Also das ist jetzt gar nicht mehr so leicht, weil ich ja verheiratet bin seit 1,5 Jahren und dann streiten sich unsere beiden Familien natürlich immer, wo man dann hin kann und wir probieren das diplomatisch abzuwechseln. Das heißt, jetzt werde ich wahrscheinlich vom 19. bis zum 25. bei der einen Familie sein und dann bis Silvester bei der anderen Familie und dann machen wir es nächstes Jahr wieder andersrum.
Haben Sie schon an Ihre Weihnachtsgeschenk?
Ja, wir sind noch dabei mit den Weihnachtsgeschenken. Das ist bei uns immer so ein bisschen knapp. Meine Frau ist darin sehr, sehr gut, aber ich komme nicht aus so einer Geschenkekultur. Also bei meiner Familie ist immer das Wichtigste das Beisammensein. Während bei der Familie meiner Frau darf man ja kein Geschenk vergessen, sondern für jeden muss eine kleine Aufmerksamkeit dabei sein, damit die Leute auch wissen, man hat an sie gedacht und man schätzt sie wert. Und auch wenn das für mich schwierig ist, hat das sicherlich seine Berechtigung und ich probiere mich da anzupassen.
Sie haben sich selbst ein tolles Geschenk gemacht in diesem Jahr. Sie haben ein Buch geschrieben mit 50 Euro um die Welt, das zum Bestseller wurde.
Ja, überraschenderweise war das der Jahresbestseller Nummer 10 in 2018 auf den Spiegel Bestsellerliste. Und das war ja auch mein erstes Buch und dann rechnet man nicht damit, dass es dann gleich so durch die Decke geht. Aber ja, auch die Rückmeldung, muss ich sagen, sind die schönsten Geschenke. Also das, was von den Leuten dann wieder kommt. Manche Mütter, die mich besorgt anschreiben und um Rat bitten, was sie jetzt machen sollen, weil ihre Kinder selber losreisen wollen oder manche Kinder, die dann fragen, wie sie es ihren Müttern beibringen können oder dergleichen. Und trotzdem viele Leute, die ermutigt sind, ihre Träume zu leben und das wiederum bereichert mein Herz.
Jetzt studieren Sie aktuell noch, das heißt eigentlich können Sie das Geld, das Sie mit dem Buch überraschenderweise verdient haben, muss man sagen, echt gut gebrauchen. Sie haben sich aber dazu entschlossen, 80% zu spenden. Warum?
Also diesen Entschluss, den hatte ich sogar schon, bevor ich überhaupt den allerersten Satz des Buches geschrieben hatte. Das war für mich so eine persönliche Entscheidung auch, die ich im Gebet getroffen habe, dass ich das Buch schreiben möchte, um anderen Menschen eben so eine Reise ein bisschen zu ermöglichen, die das vielleicht aus gesundheitlichen Gründen oder anderen Gründen nicht können und denen trotzdem dann die mit auf diese Weltreise zu nehmen, denn wenigstens im Buch. Und ja, dann wusste ich ganz am Anfang, ich möchte es ja, wenn ich das schon für andere mache, nicht für meinen eigenen Vorteil schreiben, sondern dann auch möglichst anderen Leuten zugutekommen lassen. Und bei 80% ganz am Anfang hätte ich auch nicht gedacht, dass es dann besonders viel wird. Ich dachte so, das bisschen, was dabei rumkommt, das kann es auch weitergeben. Und jetzt ist es überraschend geworden und ich mache es trotzdem total gerne. Meine Frau war ein halbes Jahr in Afrika, in Kamerun, an der Grenze zu Tschad. Und dort kennen wir eine Organisation, Liebe in Aktion heißt die, die dort Schulen, Krankenhäuser, aber auch so Zufluchtshäuser für die Frauen baut, weil es dort diese schreckliche Frauenbeschneidung gibt. Und die Frauen haben dann in diesen Frauenhäusern einen Zufluchtsort, wenn sie dem Ganzen entfliehen wollen, wo sie dann nicht nur unterkommen können, sondern sogar einen Beruf lernen können. Mir liegt das Projekt sehr auf dem Herzen. Ich habe auch sehr davon profitiert, dass andere Leute auf meiner Reise nicht an sich nur gedacht haben, sondern auch mir immer entgegengekommen sind und mir unter die Arme gegriffen haben. Und insofern gebe ich das jetzt wahnsinnig gerne weiter.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Als Sie gesagt haben, Herr Schacht, ich gehe jetzt auf Weltreise, da hatten Sie gerade das Abi in der Tasche. Jetzt ist es ja durchaus nicht Seltenes, dass man nach dem Abi erstmal ein bisschen die Welt erkunden will. War von vornherein klar, dass es so lange sein würde? 4 ganze Jahre?
Also meine Mutter wollte das natürlich auch anfangs wissen und hat gefragt, Christopher, wie lange willst denn du dann eigentlich weg sein? Und ich habe ihr gesagt, dass ich mich da noch nicht wirklich festlegen kann, weil würde ich es tun, dann würde sie mich dann irgendwann drauf festnageln und sagen, Christopher, du meinst doch 2 Jahre, jetzt sind die 2 Jahre um und wo bleibst du denn du? Sind schon wieder ein paar Weihnachten vergangen. Und damit mir das nicht passiert, meinte ich, kann ich ihr nicht sagen, wie lange ich weg bin. Trotzdem hatte ich im Kopf wirklich so etwa 2 Jahre, aber dann sind es am Ende 4 geworden und das war für mich auch genau die richtige Zeit und Gott sei Dank hatte ich den Mund nicht vorher groß aufgemacht.
Was noch besonders war, Sie wollten die Welt umrunden, ohne sich in einen Flieger zu setzen. Warum das denn?
Also wenn man in ein Flugzeug steigt, dann ist es fast so ein bisschen wie Teleportation. Man sitzt da ein paar Stunden, schaut irgendeinen Hollywood-Film und trinkt seinen Tomatensaft und irgendwann kommt man dann Stunden später von der Laderampe da runter, von der Rolltreppe und atmet diese völlig andere Luft ein. Die Gerüche sind anders und also man ist fast in einer anderen Welt und das fast wie mit dem Fingerschnipsen, ohne zu wissen, was war jetzt zwischendrin. Und genau das wollte ich verhindern, sondern ich wollte gerne dieses Gefühl von Raum und Zeit, dieses Strecke zurücklegen, beibehalten. Und gleichzeitig hat das auch noch den ökonomischen Vorteil, dass es normalerweise günstiger ist, wenn man ohne Flugzeug sich fortbewegt, jetzt mal von dem ökologischen Teil ganz zu schweigen.
Weil Sie hatten ja nur 50 Euro in der Tasche, als Sie losgezogen sind. Wie hat denn Ihr Umfeld reagiert, als Sie gesagt haben, ich mache jetzt eine Weltreise, ohne mich in den Flieger zu setzen mit nur 50 Euro in der Tasche?
So wie jeder reagieren würde, wenn jemand sowas erzählt. Entweder der hat zu viel getrunken oder der ist echt, ja, ein Spacko. Also sowas macht man doch nicht und man glaubt doch auch nicht wirklich, dass man sowas machen kann.
Aber das scheint sie ja nicht zu hindern, wenn Leute sowas sagen.
Nö. Ich wusste ja, was ich wollte und ich dachte mir, ey, es gibt schon Leute, die haben im Kleinen bewiesen, dass sowas geht. Also Menschen, die irgendwie von hier nach Thailand getrennt sind, auch mit kaum was in der Tasche und wenn die das geschafft haben, dann dachte ich, ja, also mach's halt noch mal ein bisschen weiter, aber das Grundprinzip ja scheint ja zu funktionieren.
Gab's denn auch auf Ihrer Reise Situationen, in denen Sie gedacht haben, boah, jetzt geht's aber nicht mehr weiter?
Ja, gibt's eine ganze Menge. Also ich habe sowohl jedes Mal, als ich vor diesem großen Ozean stand, ob das der Atlantik oder der Pazifik war und dann nach einem Boot gesucht habe, jedes Mal gezittert und gebetet, dass ich tatsächlich auch eins finde, was darüber geht. Teilweise, als ich zum Beispiel auf den Philippinen war und Richtung Korea wollte, wusste ich, dass es da im Jahr nur 5 bis 10 Boote maximal gibt, die diese Strecke zurücklegen und ausgerechnet diese 5 bis 10 Boote muss ich dann finden auf den 1300 Inseln, die es dort gibt, verteilt und dann ausgerechnet noch eins, das noch jemand mit an Bord braucht. Also die Chancen stehen sowas von gegen mich und ich dachte mir immer, nein, also das kann eigentlich gar nicht klappen. Und
Hat geklappt.
Es hat geklappt und ich habe 2 Wochen erstmal so gesucht und hatte dann mit meiner Frau, die ich damals noch überhaupt nicht kennengelernt hatte, mit der ich nur am Schreiben war, jetzt schon seit einigen Monaten, also hatte ich dann darüber geredet und sie meinte, komm, lass uns doch mal so ein Fasten und Gebet machen. Und ich hatte damit noch nicht so viel Erfahrung, aber dachte, na okay, wenn es hilft, dann hilft's. Kann man ja mal ausprobieren. Und wir haben das dann so 2 Tage gemacht und dann kam am 3. Tag tatsächlich ein Russe, den ich schon kannte, zu mir dort in diesem Yachthafen und meinte, du, heute sind ein paar Bekannte von mir angekommen, den möchte ich dir gerne vorstellen und dann habe ich mit diesen russischen Segeljachtsleuten da geredet und einer ging gerade von Bord, weil der Probleme mit dem Besitzer hatte und da meinten die, also wir brauchen noch einen Mann, würdest du das machen wollen? Und ich bin natürlich in die Luft gesprungen und meinte, ja, auf jeden Fall. Und also das war so zur Osternzeit 2016 und ich habe auf der Reise so viele Erfahrungen in die Richtung gemacht, dass ich jetzt zurückgekommen bin und gesagt habe, ich möchte Theologie studieren.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Schacht, Sie haben gezeigt, man kann mit 50 Euro einmal um die Welt kommen. Was hatten Sie mit dabei im Gepäck?
Also eine Badehose auf jeden Fall. Ich habe probiert, nicht zu viel mitzunehmen. Das Problem ist, man nimmt trotzdem immer zu viel mit. Also es gibt so eine Dreierregel, dass man irgendwie von Pullovern, Oberhemden Hosen jeweils immer 3 mitnehmen sollte, Unterhosen und Socken am besten 7 Stück. Die nehmen ja auch nicht ganz so viel Platz weg. Ich glaube, ich hatte doch ein paar mehr noch mit, weil ich nicht ganz so häufig waschen wollte. Aber das zahlt man dann alles mit Gewicht. Also Kleidung macht mit den größten Teil im Gepäck aus, Volumen und massemäßig. Und gerade wenn es nicht sonderlich wertvolle Sachen sind, kann man sich vor Ort auch immer mit eindecken.
Das ist allerdings schwer, wenn man nur 50 Euro im Gepäck hat, ne?
Ja.
Wie sind Sie denn auf die Schnapsidee gekommen, nur 50 Euro mitzunehmen?
Tja, ich wusste, dass ich sowieso keine komplette Weltreise bezahlen kann. Ein bisschen mehr als 50 Euro hätte ich schon gehabt und wären ein paar hundert Euro zusammengekommen. Aber ich dachte mir, na, wenn ich keine Weltreise komplett bezahlen kann, dann fange ich am besten gleich am Anfang mit wenig an und muss mich dann sofort da reinfinden und zurechtfinden und sehen, ob ich das überhaupt schaffe. Und wenn ich es am Anfang nicht schaffe, werde ich es später wahrscheinlich auch nicht schaffen. Und wenn ich so früh scheitere, dann bin ich aber immer noch in der Nähe von zu Hause. Das heißt, ich kann nochmal wieder umkehren, wieder zurück zu Mama kommen und sagen, du, ich plane das jetzt doch mal anders. Also.
Sie hatten sich selbst ein Limit von 5 Euro pro Tag gesetzt, die Sie ausgeben wollten. Jetzt kann man sich vorstellen, dass es in einem Entwicklungsland noch funktioniert mit Essen und wenn man wie Sie eben in der Hängematte zum Beispiel schläft. Aber Sie waren ja auch in Städten wie Paris. Wie schafft man es in Paris mit 5 Euro am Tag auszukommen?
Ja, das war knapp, aber ich habe tatsächlich 7 Tage Paris mit nur 35 Euro geschafft.
Was haben Sie da gegessen?
Ja, das war so eine der Schwierigkeiten. Die ersten Tage habe ich nur Baguette gegessen mit Marmelade. Also Baguette ist subventioniert dort und du kriegst ein so ein richtig langes Baguette für unter 80 Cent. Und da hatte ich ein so ein richtig langes Baguette und dann vielleicht noch eine Marmelade für 1 Euro, die ich mir dann auf 2-3 Tage aufgeteilt habe dazu. Und bisschen Couscous auch. Es gibt relativ viele marokkanischstämmige Leute dort und günstigen Couscous, der satt macht. Gleichzeitig in den letzten 2 Tagen hatte ich kaum was gegessen. Also als diese 7 Tage, die ich dort in Paris verbracht habe und mit auch nur 35 Euro auch geschafft habe, sich zum Ende neigten, hatte ich einen wahnsinnig knurrenden Magen und als ich weiter wollte an den Ausläufern von Paris, hatte ich dann wieder so eine Erfahrung, dass ich da stand und dachte, meine Güte, wie soll ich das nur überleben? Also jetzt schon seit 2 Tagen kaum was gegessen und noch einen ganzen Tag vor mir und ich weiß auch nicht, wann ich wieder das nächste Mal an den Supermarkt rankommen werde. Zum ersten Mal in meinem Leben so viele Mahlzeiten auf einmal übersprungen. Frauen lachen, wenn man sagt, ich habe mal 2-3 Tage nichts gegessen. Die denken, das mache ich bei einer Diät locker so eben weg. Aber ich dachte mir ernsthaft, ich bin am Sterben. Und dann hatte ich da an dieser Ampel, an der ich stand und weitertrampen wollte, mit meinem Schildchen auch ein Gebet gesprochen. Irgendwie so, Gott, irgendwie hol mich heraus oder gib mir was zu essen. Und 2-3 Minuten später zog so eins der stehenden Autos vor dieser roten Ampel dann zu mir an Bordsteig. Und machte die Beifahrerseite vom Fenster da 10 Zentimeter weiter runter und hat so ein Alupaket rausgereicht. Und ich habe das Alupaket genommen, dachte, hä, was ist das denn? Die Ampel sprang aber schon wieder auf grün, das Auto fuhr weg und ich habe dann das Alupaket aufgemacht und da war eine Pizza Mozzarella drin.
Die hatten aber kein Schild in der Hand.
Ich hatte kein Schild in der Hand, ich habe Hunger oder dergleichen. Also so völlig verrückt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wenn man mit 50 Euro in der Tasche auf Weltreise geht, dann kann man, was Essen betrifft, denke ich jetzt mal nicht sonderlich wählerisch sein. Ihren 20. Geburtstag haben Sie auf Gibraltar verbracht und Ihr Festmenü haben Sie containert, zusammen mit einem Tschechen, der das immer macht. Sprich, Sie haben in Papierkörben nach weggeworfenen Nahrungsmitteln gesucht. Was haben Sie gefunden?
Alles Mögliche. Also der Tscheche hatte den Geheimtipp, wenn man da in diesen Containern auf der Suche nach Essen ist, dann muss man nach den schweren Tüten schauen, weil meistens in den schweren Tüten sind dann die guten Sachen drin, der Rest ist nur Verpackungsmüll oder so. Und dann hatten wir einige Tüten da so angehoben und dann Joghurt gefunden, der zwar abgelaufen ist, aber noch gut war, Tiefkühlpizzen, Obst, also alles Mögliche. Und der hat sich seit 4 Jahren nur davon ernährt und ich habe ihn gefragt, ob er denn nie krank geworden ist oder mal Probleme hatte und der meinte, in all 4 Jahren wäre nie was gewesen.
Und Ihnen hat das auch nichts ausgemacht? Keine Ekelgefühle, wenn man aus dem Papier...
Nö, also ich habe noch ganz andere Sachen auf der Weltreise gegessen. Das waren noch die guten Sachen.
Okay, was war das Schlimmste?
Oh, ich hab lebende Würmer direkt aus dem Baum rausgeholt. Das ist so eine Termitenwürmer mit den Eingeborenen in Venezuela und die haben noch gezuckt wie so Raupen und wir haben die dann am Kopf genommen und alles bis auf den Kopf abgebissen. Den Kopf hast du weggeworfen, aber so einfach lebendig aufgegessen oder die ungeborenen Eier aus dem Bauch eines Leguan-Weibchens, also auch dort in diesen Dschungelgebieten haben wir den Leguane gefangen und beim Ausnehmen dann gemerkt, okay, das Weibchen hat noch so einen Eiersack mit etwa 30 Eiern ungeboren im Bauch mit drin. Und dann haben wir eben diese einzelnen Eier da in den Kochtopf geworfen, die nur diese Haut rundrum hatten und dann diese Haut aufgemacht und so ausgesaugt. Viele kuriose Dinge.
Und meistens sind sie getrampt im Auto?
Ja, also sowohl getrampt mit Autos als auch mit LKWs. Teilweise aber bin ich auch kürzere Strecken mit Motorrädern dann noch mit drauf. Ich bin einmal 15 Minuten mit einem Helikopter sogar mitgetrampt in Englisch-Guyana nach Venezuela. Dann habe ich auf den Segeljachten gearbeitet, um den Atlantik, Pazifik und diese Ozeane zu überqueren. Also da ist schon einiges zusammengekommen.
An Verkehrsmitteln, die Sie da benutzt haben, wo Sie mitgenommen wurden, ja. Halten die Leute immer gleich an?
Ist ganz unterschiedlich. Aber also das Schöne ist, dass ich ja auffällig blonde Haare habe und blaue Augen. Das heißt, man sieht sofort, der Typ ist nicht von hier. Und dann noch mit so einem großen Rucksack, da werden viele schon neugierig. Und das hat mir dann vor allem in Ländern wie China geholfen, wo Menschen das jetzt nicht unbedingt kennen, aber die halten einfach an, weil sie neugierig sind. Was macht der Typ da? Denn ja, dann haben die mich mitgenommen. Also das heißt, überall auf der Welt sind Leute für ein Gespräch offen und auch, sag ich mal, für eine gute Tat. Oder jemanden damit zu nehmen. Das heißt, selbst wenn die das gar nicht kennen mit dem Trampen, funktioniert es trotzdem.
Ich war ja erstaunt, als ich Ihr Buch gelesen habe, wie viele Leute Ihnen auch ganz unkompliziert einfach eine Übernachtungsmöglichkeit bei sich zu Hause angeboten haben.
War ich auch erstaunt, ja.
Also überraschende Leute, also Leute, von denen es gar nicht denkt. Sie sind zum Beispiel einmal in der Hütte eines Drogenkartells gelandet, die sie zum Übernachten eingeladen hatten. Dann haben sie gemerkt, boah, das ist ein Drogenkartell, wo ich hier gelandet bin.
Ja, zum Glück wusste ich das am Anfang noch nicht. Sonst weiß ich nicht, ob ich da mitgekommen wäre. Aber ich habe die in Englisch-Guyana in dem kleinen Städtchen Bartica. Das ist so ein Städtchen, wo sich die ganzen Goldgräber und Händler dort organisieren, bevor sie in die Goldgräbergebiete kommen. Dort in diesem Städtchen habe ich am Fluss ein bisschen gebadet. Ja, dann habe ich die da kennengelernt und habe denen erzählt, dass ich vorhatte, hier am Strand zu übernachten von diesem Fluss. Und die meinten, naja, das wird hier aber später ganz schön finster und dann kommen auch Gestalten vorbei, die nicht ganz so vertrauenswürdig sind. Also wir würden dir stark anraten, nicht hier zu übernachten, sonst wirst du ausgeraubt werden. Und meinte ich, okay, und was habt ihr so für Alternativen? Schlag mal was vor. Und meinten sie, also du könntest mit zu uns kommen, aber wir wohnen mitten im Ghetto, wenn das kein Problem für dich ist. Und meinte ich, okay, also wenn ihr sagt, das ist sicherer als hier, gut, dann komme ich mit euch mit. Und dann habe ich da meine Hängematte hingespannt. Und als dann die Sonne untergegangen ist und ich schaukel da zwischen diesen Pfeilern unter diesem zweiten Stockwerkhaus so hin und her, kamen da so einige Leute in diesen Hinterhof mit kleinen Metallröhrchen, wo sie dann so weiße Kügelchen reingesteckt haben und dann mit Feuer das vorne erhitzt haben und rasselnd das eingezogen haben. Und ich dachte mir, Moment, wo bin ich hier gelandet? Was ist das? Und bin zu den Leuten da, die mich mitgenommen hatten und habe die gefragt, sag mal, was ist denn das ja eigentlich? Und dann hat sich herausgestellt, dass eine von denen, die war so 23, 24, die kleine Schwester von einem der größten Drogenlots in Guyana waren. Und dass die hier stellvertretend für ihren großen Bruder Crack, Heroin, Kokain und dergleichen verdeckt haben. Und diese kleinen Röhrchen, das waren Crack-Pfeifen. Also, und ich war insgesamt eine Woche da, was ganz schön krass war, weil auch einer der Leute, mit dem ich viel gemacht habe, ständig eine Waffe mit dabei hatte und schon 11 Jahre wegen Mordes im Gefängnis saß. Und trotzdem ist es manchmal so ironischerweise so, dass man sich in der Höhle des Löwen dann doch irgendwo auch am sichersten fühlt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben auf Ihrer Weltumrundung in vielen verschiedenen Jobs gearbeitet, um etwas Geld zu verdienen. Wie kommt man an Jobs in einem fremden Land, wenn man sich nicht auskennt und die Sprache nicht spricht?
Immer durch andere Menschen. Also wenn ich eins gelernt habe, Schlüssel Nummer 1 ist andere Menschen und vielleicht Schlüssel Nummer 2 ist die Sprache auch immer vor Ort zu lernen, weil man nie weiß, wie lange man dort bleibt und auch selbst wenn es nur ein paar Worte und Floskeln sind, Leute fühlen sich wertgeschätzt, wenn man ihre Sprache lernt und an ihnen interessiert ist, in ihrem Land, ihrer Kultur. Und das habe ich immer probiert, dann auch zu leben.
Das war der stressigste Job, den Sie hatten in der Zeit?
Ich habe eine ganze Reihe von anstrengenden Jobs gemacht. Was ich krass fand, war zum Beispiel auf den Philippinen Fiberglas zu schleifen. Also ich habe da mit diesen Booten auch gearbeitet, diesen Yachten und da so ein Deck renoviert und tagelang Fiberglas runtergeschliffen, um das Deck zu erneuern. Und jeder, der mal mit Glaswolle oder Fiberglas gearbeitet hat, der weiß, dass da diese Mikroglassplitter einem überall in die Haut stechen und die gehen kaum wieder raus. Ich habe bei 40 Grad in der Sonne diese Arbeit verrichtet. Also nach 8 Stunden fühlt man sich einfach nur völlig durchgekocht und durchgebraten. Und das habe ich für unter 2 Euro die Stunde gemacht, Mann. 2 Monate lang. Also
war der Job als Goldgräber in Guyana einträglicher?
Das war einträglicher. Also das hat mir mehr Umsatz gebracht, aber war auch eine harte Arbeit. Also die Goldgräber arbeiten mindestens 11 Stunden täglich. Also 12 Stunden ist so die Arbeitszeit mit 1 Stunde Mittagspause. Und nur am Sonntag arbeitet man den halben Tag. Also arbeitet man 6 Stunden oder so. Aber das war für die 2-3 Wochen, die ich das gemacht habe, war das eine interessante Erfahrung. Aber längerfristig hätte ich es auch nicht gerne machen wollen. Zumal die ja mit Quecksilber auch arbeiten, was ein hochgiftiges Nervengift ist. Und dann schon wenige Mengen einen lähmen können oder sogar töten können. Also insofern allzu lange muss das nicht sein.
Da war der Job als Model in Südkorea wahrscheinlich schon netter, oder?
Das hat Spaß gemacht. Das war klasse.
Ja. Glaube ich. Und wahrscheinlich
als
auch besser
Model
bezahlt.
Gearbeitet. Ja.
Als Golfschuhmodel.
Als Golfschuhmodel unter anderem. Oder auch so für Smart Backpacks. Das Schöne ist, Korea oder überhaupt Asien sind ja recht innovativ und die bringen dann auch viele Produkte auf den westlichen Markt. Aber die haben dort vor Ort nicht so viele westlich aussehende Leute, mit denen sie dann diese Produkte promoten können. Und dann kam denen das sehr gelegen, dass da so ein junger Reisender war.
Wirklich skurril finde ich einen unbezahlten ehrenamtlichen Job, der für sie aber extrem peinlich war, nämlich der eines Predigers auf einer Trauerfeier in Lima. Wie sind Sie da reingeraten?
Ja, also das wollte ich eigentlich auf keinen Fall machen. Das war, wenn es wirklich einen peinlichsten Moment in meinem Leben gibt, das ist definitiv dieser gewesen. Also ich habe in Lima eine Bekannte gehabt, die mich da ein bisschen rumgezeigt hat und dann abends, weil eine Arbeitskollegin von ihr gestorben war, sind wir dann auch zusammen zu dieser Beerdigung, wo sie sich dann auch blicken lassen wollte. Das war diese Totenaufbahrung. Ich habe so eine kleine Taschenbibel in der Hand, also in der Tasche gehabt und habe die in die Hand genommen und habe da so ein bisschen rumgeblättert, dachte, keine Ahnung, vielleicht finde ich ja noch irgendwas Interessantes. Und dann kam der Mann der Verstorbenen zu mir und hatte das irgendwie gesehen und hatte dann gefragt, ja, ob ich denn ein paar Worte für ihn hätte. Und dann habe ich da was vorgelesen, worauf ich gestoßen war. Dann hat ihm das wohl ganz zugesagt und dann kam auf einmal dann die Kinder von dem Mann und der Verstorbenen zu mir und haben dann gesagt, so, kannst du dieses nochmal von den anderen Leuten sagen? Und dann wurde mir erst bewusst, wahrscheinlich denken die, ich bin so ein Missionar oder Pastor irgendwie, der hier vorbeigekommen ist. Jetzt waren schon auch alle Leute da und die haben mich so drum gebeten und dachte, naja, okay, dann kannst du den Gefallen tun. Ich meine, was soll schon groß schief gehen? Dann lese ich halt die Stelle hier nochmal vor, spreche vielleicht ein Gebet. Bin dann nach vorne gegangen, ich Idiot, und hab mich dann davon Sarg gestellt und es standen jetzt wirklich so eine Traube von 60, 70 Leuten einmal im Halbkreis um mich herum. Und dann habe ich genau das nochmal vorgelesen und dann hatte ich kurz gesagt, ja, ich wurde gebeten, hier vielleicht auch ein paar Worte zu sagen. Und dachte, so, jetzt müsste ich denn ja aber auch irgendwas über die Verstorbene sagen. Das Problem ist, ich weiß ja gar nichts über sie.
Ich wusste noch nicht mal den Namen vor allen Dingen.
Genau, das fiel mir jetzt auf und hab dann sowas angefangen wie, ja, sie alle haben sicherlich schöne Erinnerungen das Einzige, was mir einfiel im Spanischen, war dann La Muerta, also die Tote. Toten. Das ist einfach so das stumpfsinnigste, platteste überhaupt ist, was man sagen kann. Und dann habe ich gesagt, okay, bitte, lieber Gott, nimm die Tote bei dir in Frieden auf und segne die Angehörigen von der Toten, als ich dann das Amen gesagt habe. Hat mich dann schon gleich meine Begleitung da zur Seite gezogen und hat gesagt, komm, wir gehen besser. Da sind wir schnell geflüchtet.
Nichts wie raus.
Ich habe dann später erfahren, dass die am nächsten Tag dann nochmal einen richtigen Priester sich dann geholt hatten, um das dann nochmal ein bisschen gerade zu biegen und das Reine zu bringen. Aber das tat mir schon enorm leid.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben auf Ihrer 4-jährigen Weltreise 45 Länder durchquert und viele Menschen und unterschiedliche Lebensformen kennengelernt. Wo leben die glücklichsten Menschen?
Also die glücklichsten Menschen gibt's, würde ich sagen, in ganz, ganz vielen Ländern. Das kommt tatsächlich immer auf die einzelnen Leute drauf an. Mag man den Glücksforschern glauben, dann ist wahrscheinlich Vanuatu so eins der glücklichsten Länder. Obwohl die ein ganz, ganz einfaches landwirtschaftliches Leben führen, also Vanuatu liegt ja in den Tropen, hat ein tolles Klima, es gibt dort keinerlei giftige Tiere, die haben heiße Quellen da überall, wo sie dann schön drin baden gehen können. Ist so eine vulkanische Region.
Wie viele Stunden am Tag arbeiten die Leute dort?
ich breche es mal aufs Jahr runter. Die arbeiten etwa 3 Monate im gesamten Jahr. Einen Monat zur Aussaat, dann einen Monat zwischendrin, so über die Zeit verteilt, um das Ganze so in Stand zu halten und dann nochmal einen Monat zur Ernte. Und das sprießt da und gedeiht auch alles ganz
Klingt gut.
Ne? Das heißt, es ist auch keine Arbeit, ja. Aber 3 Monate im Jahr arbeiten, konnte ich mich mit anfreunden. Und das ist auch witzig, wenn man dann über die Insel geht, alle Leute sind gut drauf, aber die machen auch gar nicht viel. Also man sitzt dann da so ein bisschen rum, man redet noch nicht mal viel, man ist einfach so ein bisschen beieinander. Und ich habe mich dann auch ertappt, das war schon bei dem Naturvolk, dem Warao in Venezuela, mit dem ich eine Weile lang gelebt habe, ähnlich. Die haben auch nicht viel unternommen, sondern waren so beieinander. Und da habe ich mich auch ertappt, wie ich dann ja juckende Füße bekommen habe und irgendwas machen wollte. Und ich bin dann ja doch wieder so Deutscher und von so einem Geist der Effizienz und der Leistung dann irgendwo geprägt, der einem sagt, du kannst ja nicht hier einfach nur so rumsitzen, sondern du musst ja auch was schaffen. Und ich habe auch eine Schwäbin geheiratet am Ende. Also irgendwie passt es dann schon wieder ganz gut zusammen.
Also die Vanuatu haben sie nicht angesteckt von der Mentalität her?
Ja, nee, von dieser Mentalität her nicht. Aber dieses Unbeschwerte, Sorglose und gleichzeitig auch die richtigen Schwerpunkte im Leben zu setzen. Und ich glaube, da gibt es mehrere Schwerpunkte. Und einen, den wir sehr aus den Augen verlieren, ist Familie, muss man jetzt einfach ganz ehrlich so sagen. Jetzt gerade in der Weihnachtszeit ist es dann wieder sehr aktuell und alle Leute entweder erinnern sich dran oder probieren sich diese Zeit mit der Familie zu nehmen, wenn sie dann welche haben. Und auf der anderen Seite ist Einsamkeit dann auch wieder ein enormes Problem, eben weil wir genau das aus dem Fokus verloren haben. Ich glaube, das wird so eine der Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte, genau diesen Fokus wiederzufinden. Und das ist so einer der vielen Sachen, wo wir tatsächlich von anderen Ländern und auch vielen anderen glücklichen Menschen einiges lernen können.
Was Sie auf jeden Fall auch gelernt haben, ist, dass vieles relativ ist, angefangen von den Schönheitsidealen, die sehr unterschiedlich sind in den Einzelländern, die Sie durchquert haben, bis hin sogar zur geschlechtlichen Ausrichtung. Beispiel auf einer Inselgruppe zwischen Kolumbien und Panama, da lebt das Naturvolk der Guna Yala, habe ich in Ihrem Buch gelesen.
Gut ausgesprochen.
Und da gibt es unglaublich viele Transvestiten. Woran liegt das?
Sowohl in der pazifischen Kultur, also bei den Polynesiern, als auch dort bei diesem Guna Yala, wird, wenn längere Zeit, also weil es eine matriarchalische Gesellschaft ist, das heißt, die Frauen sind wichtiger, wird dann meistens, wenn längere Zeit keine Frau geboren worden ist, dann einfach eins der Jungs praktisch ausgewählt, um dann diese Rolle der Frau dann mit einzunehmen und wird dann angezogen wie eine Mädchen und auch so erzogen. Und man würde sie dann als Transvestiten bezeichnen, wobei viele auch gar nicht sexuell anders orientiert werden, sondern die sehen dann aus wie Frauen oder machen sich dann so zurecht, bleiben dann aber meistens sogar alleine, weil es auch eine große Ehre dann ist, so ausgewählt worden zu sein. Die Polynesier nennen die dann zum Beispiel Rere, also zu einem Rere. Das hat da dann sogar noch den Hintergrund, dass diese Frauen dann den anderen Frauen oder die Transvestiten dann den anderen Frauen im Haushalt mithelfen. Und dann ist es sogar meistens der stärkste Junge irgendwie von den jungen Leuten, stärkste und größte, der dann ausgewählt wird für diese Ehrenposition des Rere. Und das ist für uns sehr ungewohnt und dort in dem Gesellschaftssystem sehr angesehen und funktioniert sehr gut.
Ich würde mal sagen, bei Ihrer Körpergröße hatten Sie Glück, dass Sie in Deutschland geboren sind.
Ja, genau, richtig. Mein Bruder ist das, ich habe ja noch einen Zwillingsbruder, der ist sogar 10 cm größer, also vielleicht hätte der dann die Ehre gehabt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
4 Jahre ist er quer durch die Welt gereist, ohne sich in einen Flieger zu setzen. Er hat in der Hängematte geschlafen, ist getrampt, hat auf Yachten angeheuert, um über die Weltmeere zu gelangen und hat pro Tag gerade mal 5 Euro im Schnitt verbraucht. Herr Schacht, jetzt war die Reise natürlich auch nicht ganz ungefährlich. Was war jetzt im Rückblick Ihrer Meinung nach die gefährlichste Situation, die Sie durchlebt haben?
Also meistens waren tatsächlich die Natursituationen mit die gefährlichsten. Also ich bin auch durch den Mittleren Osten gereist und durch Balochistan, was so eine der Kriegsregionen dort von Pakistan an der Grenze zum Iran ist, wo ich jede Menge Waffen gesehen habe, sogar auch einen Attentat indirekt miterlebt habe. Also in solchen Gebieten war ich und trotzdem habe ich mich da noch verhältnismäßig sicher gefühlt. Aber wenn du... Denn ich war in einem Sturm im Ostchinesischen Meer, wenn du da dann wortwörtlich in den Seilen hängst, nachts um 3 und siehst die Hand vor Augen nicht, während das Boot eigentlich mit dem Mast schon fast im Wasser hängt, weil man, also so eine starke Krängung nennt man das dann, hat so eine starke Schlagseite und eine Welle nach der anderen dann über das ganze Boot spült und es ist alles bitterkalt, man friert und der Wind saust da durch die Takelage und es heult und kreischt da überall. Und du siehst halt die Hand vor Augen nicht und weißt gar nicht, ob du hier nochmal wieder rauskommst. Das ist gruselig. Also, weil du, es liegt halt so völlig außerhalb deiner eigenen Macht und völlig außerhalb deiner eigenen Kräfte und Kapazitäten. Du kannst halt nur noch, hoffen, beten, dass das alles gut ausgeht und Gott sei Dank ist es.
Aber letztlich hatten sie, wenn man ihr Buch liest, trotzdem immer die innere Gewissheit, irgendwie wird es schon. Ja. Ich komme da irgendwie wieder raus. Woher hatten sie dieses Gottvertrauen?
Ja, das kam auch erst so auf dieser Reise, das hat sich entwickelt. Also ich bin damit nicht losgestartet und hätte sagen können, ich habe das jetzt, sondern die gerade ganz am Anfang, man sagt ja so, alle Anfang ist schwer und besonders am Anfang hing ich ziemlich häufig in der Patsche oder er hatte besonders viele Probleme und habe dann jedes Mal, weil ich einfach nicht weiter wusste, sind auch die Hände gefaltet und gebetet und habe dann immer wieder gemerkt, wie so völlig unverdienterweise, wie mir das weitergeholfen hat und wie dann doch irgendwo so tatsächlich jemand auf mich gucken zu scheint und nach mir gucken zu scheint. Und das erleben wir in Deutschland zu wenig, weil wir so einen sicheren, geplanten Alltag haben, wo man auch nicht wirklich darauf angewiesen ist, auf Gottvertrauen, sage ich jetzt mal, oder relativ selten. Und das dann konstant so häufig zu erleben, war für mich so ein ausschlaggebender Punkt, dass ich gesagt habe, so jetzt beschäftige ich mich mal mehr damit und kam dann irgendwann an den Punkt, dass ich so einen starken Halt im christlichen Glauben gefunden habe, dass mich das dann auch die restliche Reise weitergetragen hat und auch in solchen Momenten ich dann immer wieder wissen konnte, ich muss diese Last jetzt nicht alleine tragen, sondern ich kann das abgeben und es gibt da noch jemanden, der das mit mir zusammentragen möchte und mit mir zusammen diesen Weg geht.
Aber Ihr Vater ist doch, glaube ich, evangelischer Pastor.
Richtig. Mein Vater ist evangelisch-lutherischer Pfarrer und da müsste man ja eigentlich meinen, dann ist der ja wahrscheinlich schon mit einem guten Gottvertrauen im Gepäck gestartet, oder nicht? Meine Eltern hatten aber so den Gedanken gehabt, wir wollen unsere Kinder nicht vorprägen und hatten sich deswegen auch uns überhaupt nicht mit den Glaubensthemen aufgedrängt, sondern hatten so die Devise, wenn sie Fragen haben, dann kommen sie schon zu uns, aber wir hatten nicht so viele Fragen und insofern bin ich, als ich aufgebrochen bin, mit, ich würde sagen, nicht sehr viel mehr Wissen als alle anderen Deutschen auch aufgebrochen. Also ich dachte, ich wüsste so ungefähr, worum es im Christentum geht, mit einem Gott der Liebe. Und Jesus und die Weihnachtsgeschichte kennen ja irgendwie auch alle, aber alles darüber hinaus kannte ich nicht. Also ich hatte noch nie in der Bibel gelesen, ich hatte noch nie mich irgendwie groß damit beschäftigt, auseinandergesetzt und war eigentlich fast so ein bisschen agnostisch orientiert. Also ob das jetzt so die einzige Wahrheit ist, na, da wäre ich dann doch wieder skeptisch. Erfahrungsgemäß ja meistens, wenn eine Mehrheit hinter irgendeiner Sache hinterherläuft, ist es ja doch eher das Falsche, dachte ich sogar. Aber war sehr überrascht, als ich mich dann mehr damit auseinandergesetzt habe, wie viel ich eigentlich nicht wusste, obwohl mein Vater ein Pfarrer ist. Und also wirklich eine meiner ersten Konversationen dann in Südamerika, als ich so diesen starken Glaubensumschwung hatte, war, warum hast du mir diese ganzen Sachen nicht erzählt? Warum hast du mir nie was davon gesagt? Und er hat dann halt ganz ehrlich geantwortet, ja, wir hatten halt Angst, wenn wir euch das so aufdrängen, dann wollt ihr nichts davon wissen. Und dann, also ihr müsst halt selber eure Erfahrungen machen und da in diesem Punkt stimme ich ihnen dann auch zu. Im Zentrum des christlichen Glaubens steht die persönliche Beziehung zu Gott und wenn das jemand anders probiert für dich zu machen, dann wird dir das nicht helfen, sondern es ist wichtig, dass man da zur eigenen Überzeugung und sei es mal mit eigenem Herzen hinkommt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Als Sie wieder zurück waren in Deutschland nach Ihrer vierjährigen Weltreise, da haben Sie nicht mehr Informatik studiert, was Sie zunächst geplant hatten und wofür Sie auch ein Stipendium hatten, sondern Sie haben gesagt, ich studiere evangelische Theologie. Warum?
Vielleicht wahrscheinlich auch genau aus diesem Vorwurf, was ich so meinem Vater gesagt hatte, warum hast du mir diese ganzen Sachen nicht erzählt? Dann habe ich so gemerkt, okay, es gibt so viele Leute in Deutschland, die, glaube ich, unglaublich davon profitieren würden, sich mal mehr mit dem christlichen Glauben auseinanderzusetzen, aber die auch gar nicht wissen, so, wo sie richtig anfangen können, weil wir in Deutschland so ein bisschen, glaube ich, als Kirche vielerorts ein Image und ein Kommunikationsproblem haben. Auf der einen Seite verbinden viele Leute mit Kirche Langeweile oder vielleicht religiöse Regeln und Pflichten, was es im Kern überhaupt nicht ist. Aber wir wachsen halt so auf in so einem Kulturchristentum, wo das dann ganz häufig das ist, was wir vor Augen haben und was uns so ein bisschen abschreckt. Und auf der anderen Seite fehlt der Kirche genauso wie in der Politik auch einfach die junge Generation und die jungen Leute. Und viele von denen werden eben nicht mehr durch Predigten, sei es mal in der großen Kirche, angesprochen, sondern die recherchieren ihre Fragen als allererstes bei Google oder YouTube im Internet. Und wenn sie dann da nicht fündig werden, dann denken sie, okay, ich habe mich damit auseinandergesetzt, aber habe nichts dazu gefunden, also gibt's da wohl auch nichts dahinter. Und genau sowas habe ich auf dem Herzen und deswegen möchte ich Theologie studieren, um ja Inhalte gerade über die neuen Medien dann für junge Leute zu machen und denen einen Anknüpfungspunkt zu bieten, wo die dann relativ schnell hoffentlich fündig werden können und sagen können, wow, dabei geht es um Christentum oder diese Glaubensinhalte, genau sowas fehlt mir eigentlich, genau sowas suche ich.
Sie haben aber nicht nur Ihren Glauben gefunden, sondern auch Ihre Frau durch die Reise gefunden. Wie kam das?
Als ich diesen Entschluss gefasst hatte nach 2 Jahren, dass ich ein Buch drüber schreiben möchte, das war auf den Fidschi-Inseln, hatte ich auch einen ersten Artikel online rausgebracht mit Focus Online. Den haben dann viele Leute gelesen und es wurde auch einige Male geteilt. Und dann unter anderem so eine damals Mainzer Studentin, die hier Innenarchitektur studiert hat, die hat mich angeschrieben und meinte, ich find's toll, was du machst und wollen wir uns nicht irgendwann mal auf einen Kaffee treffen? Also so. Und dann haben wir uns erstmal 15 Monate per Schreiben kennengelernt und jede Menge
also
Nachrichten.
Über das Internet waren Sie im Kontakt.
Internet, ohne uns je gesehen zu haben.
Ist ja bei Parship erstmal nicht anders, ne?
Ja, genau, richtig. Und wir haben uns dann zum ersten Mal in Indien getroffen. Also sie war dann tatsächlich so mutig und hat gesagt, so ich möchte das jetzt endlich herausfinden, ob wir was füreinander sein könnten, weil wir konnten ja nicht über irgendwas Beziehungsmäßiges reden. Ohne dass du den anderen jemals richtig gesehen hast, kannst du es ja überhaupt nicht einschätzen. Und dann hat sie einen Flug nach Indien gebucht und dann haben wir da 2 Wochen zusammen in Mumbai und Goa und dieser ganzen Ecke da verbracht und ist wieder nach Hause geflogen und wir waren zusammen. Und jetzt inzwischen ist sie meine Frau.
Ich habe gelesen, zu ihrer Hochzeit waren 170 Gäste aus 16 verschiedenen Ländern anwesend. Waren das Leute, die sie auch während ihrer Reise kennengelernt haben,
viele
die dann
davon
dahin gekommen sind?
Ja, also unglaublich. Teilweise aus Peru, aus Frankreich, aus Italien, sogar aus den Philippinen sind Leute gekommen, also echt gigantisch. Ich habe jetzt auch, ich sage das immer so, überall auf der Welt Familie inzwischen. Also vielleicht nicht blutsverwandte Familie, aber definitiv vom Herzen her. Und das ist so einer der Schätze, die man von so einer Reise wieder mitnimmt. Einfach die vielen Leute, die man selbst ins Herz schließt, wo man auch andersrum ins Herz geschlossen wird und die einen auch immer aufnehmen und wo man dann sagen kann, irgendwo fühle ich mich dort dann auch ein Stück weit zu Hause.
Packt sie manchmal noch das Fernweh?
Ja, hin und wieder kommt es mal hoch, aber es ist nicht so ein langanhaltendes Fernweh, wie es vorher mal war. Also ich bin wahnsinnig glücklich, hier in Deutschland zu sein und sehe hier auch, ehrlich gesagt, meine Zukunft erstmal. Und so für 2-3 Monate werden meine Frau und ich sicherlich nochmal unterwegs sein, unter anderem eben auch nach Afrika, wo wir dann die Projekte, die wir damit unterstützen, auch gern nochmal persönlich sehen wollen. Aber ja, längerfristig bin ich ja dann doch in den Alltagsabenteuern Deutschlands wieder angekommen. Und das ist auch wieder spannend und herausfordernd auf seine ganz eigene Art und Weise.
Christopher Schacht, ich danke Ihnen für das spannende Gespräch. Ich habe jetzt noch ein kleines Dankeschön für Sie, dass Sie Zeit für Leute hatten. Ich greife mal kurz unter den Tisch. Ich dachte, ich schenke Ihnen diesen kleinen Abrisskalender fürs Jahr 2020. Da sind Bilder und wirklich herrliche Geschichten aus der ganzen Welt drin, falls das Fernweh Sie doch mal wieder packt, dass Sie sich das zumindest von zu Hause aus dann anschauen können.
Ja, danke schön. Das ist ein Ablass aus Gora, also verborgene Wunder der Welt für jeden Tag.
Ihnen viel Spaß damit, viel Spaß beim Schmökern und eine tolle Adventszeit.
Dankeschön, gleichfalls.